Deutschlandfunk, Kultur heute.
Was heißt Freiheit, fragt ein neues Philosophiefestival. Wie positioniert sich das Theaterfestival in Avignon zu den französischen Parlamentswahlen? Wie gelingt eine zeitgemäße Adaption der ersten Oper von Hector Berlioz? Und wer hat den Bachmann-Preis gewonnen? All diese Fragen klären wir in der heutigen Sendung, zu der Sie Susanne Lurweg begrüßt. Starten wir mit dem Bachmann-Preis. Nach 5 Tagen Lesung, Leiden und Lust an der Literatur hat die Jury ihre Entscheidungen verkündet. Im Rahmen der Tage der deutschen Literatur wurden 5 Preise verliehen, neben dem wichtigsten, dem Bachmann-Preis, auch der Dreisat- und der Deutschlandfunk-Preis. 14 Schreibende haben ihre Texte gelesen, die Jury hat debattiert, das Publikum sich begeistert oder nicht. Und der Gewinner des Bachmann-Preises, Tilian Sieler, der konnte sein Glück kurz nach der Bekanntgabe noch gar nicht fassen.
Es geht mir sehr gut, also, aber die Euphorie und der Unglaube stehen jetzt im Moment so sich gegenüber. Noch fasse ich es nicht ganz, aber euphorisch bin ich dennoch.
Tilian Sieler hat den Bachmann-Preis mit großer Übereinstimmung seitens der Jury gewonnen. Er ist Schriftsteller, Lehrer und Mitglied einer Punkband. Ausgezeichnet wurde er für seinen Text »Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde«. Ich habe unsere Kollegin Wiebke Poromka aus der Literaturredaktion gefragt, ob sie mit der Wahl einverstanden ist.
Sehr einverstanden. Tilian Sieler, geboren 1981 in Sarajevo, der hat als Kind die Belagerung der Stadt erlebt, hat diese Erfahrung auch bereits in bisherigen Romanen thematisiert, zuletzt in Radio Sarajevo. Und er ist nicht nur als einer der Favoriten in diesen Wettbewerb gegangen, er hat mit »Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde« auch einen Text gelesen, der auf sehr eindrückliche Weise von den Nachwirkungen des Jugoslawienkrieges erzählt, von den Traumata, an denen die Eltern des Erzählers zerbrechen. Ja, davon, wie eine ganze Gesellschaft durch einen Krieg verrückt wird.
Es heißt in der Jurybegründung, der Text beeindrucke durch eine Mischung aus Pointiertheit, Tragikomik und Melancholie. Das sagt sich so schön. Trifft das auch den Punkt?
Ja, das trifft den Punkt, vor allen Dingen die Tragikomik, der Humor, das ist ein ganz zentrales Mittel in diesem Text. Im Verlaufe dieses Textes, da wird immer mehr von konkreten Kriegserfahrungen erzählt, von einer stillenden Frau etwa, die durch einen Granatsplitter getötet wird, von einem Schulfreund, der bei einem Granateneinschlag ein Bein verliert. Und der Humor, das merkt man bald, ist das zentrale Mittel, das ein Erzählen über dieses Ungeheuerliche überhaupt erst möglich macht. Und Tilian Sieler erzählt eben auch, und das ist vielleicht der Aspekt der Melancholie, davon, wie sich solche Traumata eben nicht einfach reparieren lassen. Und das zeigt er ganz eindrücklich in einer eigentlich ganz einfachen Verschiebung. Er lässt den Vater des Erzählers nämlich ja geradezu Messi-artig kaputte Elektrogeräte sammeln, in der Hoffnung, man könne die reparieren und damit zu Geld kommen. Das ist einerseits natürlich ein Verweis auf das gedankliche Verharren. Die Familie ist längst in den Westen geflohen. Das Verharren in einer Logik der sozialistischen Mangelwirtschaft, die eben nicht die ist des Westens. Und zugleich ist das natürlich eine Ersatzhandlung. Die eigene psychische Versehrtheit, die ist nämlich nicht zu heilen.
Sieler stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Sie haben schon gesagt, auch andere der 14 Teilnehmenden stammen aus anderen Ländern, beispielsweise Tamara Steiner aus Slowenien, Henrik Santor hat ungarisch-finnische Wurzeln, Kaska Brila stammt aus Polen. Das ist nicht neu, aber war es dennoch erfrischend auch in diesem Jahr?
Ja, das waren im besten Sinne horizonterweiternde Texte, wenn man darauf schaut, welche Erfahrungsräume werden da aufgemacht, jene etwa des Jugoslawienkriegs und seiner Nachwirkungen, vor allem aber auch, was die sprachliche und literarische Tradition angeht, die in einigen Texten eingeschrieben war. Ein Text, Sie haben ihn eben schon genannt, der leider aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen keinen Preis erhalten hat, war »Treppe aus Papier« von Henrik Santo, der eben nicht nur finnische, sondern eben auch eine ungarische Linie in der Familie hat. Und die konnte man seinem Text durchaus anmerken. Santo, der erzählt die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Besser gesagt, er lässt ein Mietshaus von dieser Anwesenheit des vermeintlich Vergangenen in der Gegenwart erzählen. Da werden die einzelnen Bestandteile des Hauses, die Rohre, die Steine, die Briefkästen, die Heizkörper zu Speichermedien dieses Vergangenen, das aber eben nicht wirklich vergangen ist, sondern anwesend bleibt in der Gegenwart. Und das ist dann eben nicht das kollektive Unbewusste, sondern das im Material abgelagerte, das Verdrängte. Und ich will jetzt nicht gleich Henrik Santo an die Seite des großen ungarischen Schriftstellers Peter Nordosch stellen, aber in diesem Fall habe ich tatsächlich an Peter Nordosch vergangenen großen Roman Schauergeschichten denken müssen. Der erzählt nämlich genauso wie Santo das Haus, die Vergangenheit als so eine gebrochene Symphonie erzählt, macht das Peter Nordosch in den Schauergeschichten mit einem Dorf, wo auch das Dorf als ja vielfach gebrochener, disharmonischer Chor auftritt. Das war tatsächlich ein ästhetisch herausfordernder und aber auch innovativer und sehr eindrücklicher Text.
Der leider nicht gewonnen hat, so ist das nun mal. Das muss auch vermutlich immer Verlierer geben bei solchen Wettbewerben. Gewonnen hat aber ein Text, und zwar den Deutschlandfunkpreis. Da geht es im weitesten Sinn auch um ein Haus, wenn ich es richtig verstehe. Aber ich denke mal ganz anders als bei Henrik Santo. Dennis Farbe, der hat ja, glaube ich, selber mal in einem Baumarkt gearbeitet und in seinem Text erzählt er auch davon. Ist das eine dieser aktuell so beliebten autofiktionalen Geschichten?
Das vermag ich tatsächlich nicht zu sagen. Die Möglichkeit einer Ordnung von Dennis Farbe ist ein Text, der zwar in einem Baumarkt angesiedelt ist, der aber vor allem ein Text ist, der wie in so vielen Texten in diesem Jahrgang versucht, seelische Versehrtheiten zu reparieren beziehungsweise darüber zu reflektieren, ob man seelische, emotionale Versehrtheiten überhaupt reparieren kann. Da wurde ein Kind verloren in der Schwangerschaft, die Mutter liegt trauernd zu Hause und der Vater wiederum ist als Kunde in einen Baumarkt geflüchtet, also eine klassische Ausweichbewegung, könnte man sagen. Ja, eine Ersatzhandlung, vielleicht vergleichbar mit der, wie sie eben Tijan Sila auch macht, indem er den Vater eben diese kaputten Elektrogeräte sammeln und reparieren lässt, eben deshalb, weil man die eigenen Kriegstraumata nicht reparieren lassen kann. Das ist also bei Dennis Farbe auch eine literarische Trauerarbeit, gleichsam konkret wie symbolisch. Also der Versuch, etwas in eine Ordnung zu bringen, indem man eben Werkzeuge, Materialien für ein Haus kauft, nachdem etwas ganz Grundsätzliches aus der Ordnung ausgebrochen ist, nachdem ein Unfall passiert ist, eine Fehlgeburt nämlich.
Es waren ja auch häufig in den letzten Tagen Lebensmittel im Mittelpunkt. In der Eröffnungsrede von Ferdinand Schmalz, da kam eine Leberwurst aufs literarische Brot, salopp gesprochen, am gestrigen letzten Tag. Da stellte Johanna Seebauer ein Gurkerl ins Zentrum. Das klingt humorvoll und kam offensichtlich ja auch gut an, denn Johanna Seebauer, die hat den Publikumspreis gewonnen und ich glaube sogar auch den Dreisatpreis. Also zwei Preise in einem, zu Recht auch in diesem Fall, in Ihren Augen?
Ja, das war eine wirklich oder ist eine wirklich im besten Sinne überdrehte Satire über die Mechanismen der medialen Empörungsspiralen. Gespickt mit sehr viel Situationskomik und absurdem Humor, also ein durchaus auch sehr österreichischer Text.
Der kam bei der Jury eben auch gut an und es wurde sowieso viel über die Jury gesprochen in den letzten Tagen. Die ist ja neu zusammengesetzt. Hat sie sich gut geschlagen in Ihren Augen?
Ja, das ist ja so ein Balanceakt, den so eine Jury vollziehen muss. Sie soll auf der einen Seite intellektuell und analytisch beschlagen sein und über die Texte diskutieren. Sie soll aber natürlich auch unterhalten. Das ist ja auch eine Veranstaltung, die im Fernsehen und Radio übertragen wird und da spielt der Performance-Charakter natürlich auch eine Rolle. Das, würde ich sagen, hat sie ganz gut gemacht. Nicht so ganz glücklich bin ich, obwohl ich Tijan Sila, wie gesagt, für einen sehr guten Preisträger halte. Insgesamt mit dem Bild der Preise, weil da doch eher Texte ausgezeichnet wurden. Oder andersrum, es wurden die Texte, die so ein bisschen ästhetisch aufregender arbeiten, wie von Medea Mahmoud etwa, die Sprache aufbricht, die grammatikalische Strukturen aufbricht. Das wurde leider nicht beachtet. Oder auch der Text von Henrik Santo. Da war die Jury vielleicht ein bisschen zu brav insgesamt in ihren Entscheidungen.
Wiebke Poronka mit einem Fazit zu den Tagen der deutschen Literatur in diesem Jahr und zur Verleihung des Bachmann-Preises. Die Kölner Philkolon, die hat jetzt eine kleine Schwester in der Hauptstadt. Philo Live heißt das eintägige Festival in Berlin, das sich direkt mit einer der ganz großen Fragen beschäftigte. Was heißt hier Freiheit? Nimmt sich jeder, was er kann? Und wenn ja, was bedeutet dies eigentlich für die Gemeinschaft? Kluge Köpfe diskutierten und Cornelius Wüllenkemper hat die Debatten mitverfolgt. Auch das Gespräch zwischen dem Philosophen Peter Sloterdijk und dem Verfassungsrechtler Christoph Möllers. Bei Ihnen ging es um die Frage, ob die individuelle Freiheit angesichts der Corona-Beschränkungen, des Klimawandels und der geopolitischen Spannung vielleicht ein Auslaufmodell sei.
Ich glaube, so etwas kann nicht auslaufen, weil das unmittelbare Selbstgefühl von Menschen, das sagt dir eigentlich ständig, flüstert dir selber zu, in dir ist mehr Freiheit, als du bisher wahrscheinlich realisiert hast. Und diese innere Stimme kann nicht völlig verstummen.
Peter Sloterdijk glaubt nicht daran, dass sich das Bedürfnis nach individueller Freiheit einhegen lässt, auch und gerade nicht durch die Corona-Maßnahmen. Die hatte Sloterdijk als autoritäre Überreaktion und Aktivismus scharf kritisiert. Dabei, so führte der Philosoph in Berlin vor vollbesetzten Reihen aus, stammt der westliche Freiheitsbegriff ursprünglich aus dem hellenistischen Gemeinwesen. Platon habe gelehrt,
dass der Mensch eigentlich nur dann frei ist, wenn er im Verhältnis zu sich selber in dieselbe Position kommt wie ein Reiter gegenüber seinem Pferd. Das heißt, er muss Selbstbeherrschung erlangen. Und er muss innere Aristokratie verwirklichen, weil der innere Pöbel nach der starken Hand des Reiters verlangt. Also im Grunde wird Freiheit als individuelle Freiheit in der Philosophie erfunden, als Anleitung zu einer souveränen Handhabung der eigenen Bedürfnisnatur.
Sloterdijks Gesprächspartner, der Verfassungsrechtler Christoph Möllers, gab zu bedenken, dass der Begriff der individuellen Freiheit komplexer sei als allzu oft angenommen. Immerhin sei der eigene Kopf den Meinungen und Prägungen durch die Außenwelt ausgesetzt und damit per se eine kollektive Veranstaltung. Als Auslaufmodell wollte auch Möllers die Freiheit nicht verstehen. Grundsätzlich profitierten in freiheitlich-libertären Gesellschaften mehr Menschen vom Ideal der individuellen Freiheit als früher, was freilich auch Probleme mit sich bringt.
Je mehr Leute ihre Freiheit in Anspruch nehmen, desto mehr rücken sie einem auf die Pelle und desto kleiner wird die Freiheit, die man selber hat. Und damit muss man irgendwie umgehen und das muss man irgendwie politisch aushandeln. Das ist aber keine Verlustgeschichte, sondern es ist eher eine Geschichte der Unbequemlichkeit, der Verallgemeinerung von Freiheit. Generell würde ich sagen, es geht eher darum, dass die Aktivierung von sehr viel Freiheit für sehr viele Leute sehr vielen Leuten auf die Nerven geht, ist, glaube ich, erstmal Teil des Programms.
Spätestens an diesem Punkt war der unterhaltsame Dialog der beiden Bühnenprofis Sloterdijk und Möllers zu einer zeitaktuellen Auslegung von Immanuel Kants Diktum geworden, nachdem die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Auch bei der Autorin Thea Dorn und dem Soziologen Oliver Nachtwey ging es im Panel Meinungsfreiheit, wer ist hier gekränkt, um die Verletzlichkeiten des Individuums im Kollektiv. Zwar dürfe sich heute jede und jeder über alles äußern, werde dann aber mit einem moralisierenden Shitstorm sanktioniert, so Thea Dorn. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Schere zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung immer weiter auseinandergeht. Konservative Diskurse, so Dorn, seien in einer vulnerablen Gesellschaft, die jeder Minderheitenmeinung Schutzräume biete, nicht mehr ausreichend vertreten.
Und ich glaube eben, es wäre schon was gewonnen, wenn man das Benennen der Verluste, die dadurch entstehen, eben nicht den Rechtspopulisten überlässt. Also ich glaube, wir brauchen ein völlig anderes Talent, tatsächlich zu fragen, bis wohin wollen wir gehen. Also das muss eben in einer offenen Gesellschaft, in einem offenen Diskurs, der nicht seinerseits den Geboten einer Diskursvulnerabilität unterworfen ist, muss das doch möglich sein.
Dorn vermisst konservative Denker, die vermitteln, dass das Leben eben keine Vergnügungs- oder Wohlgefühloptimierung ist, sondern geprägt von Zumutungen und Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Auch Dorn verwies in ihrem Plädoyer auf den philosophischen Leitstern Platon. Dessen Demokratieverständnis beruhte bekanntlich darauf, dass nur ausgewählte Bürger ein Stimmrecht haben, während das gemeine Volk dafür zu unmoralisch und verkommen sei. Darauf hatte Dorns Kollege Peter Sloterdijk bereits verwiesen, allerdings mit dem schelmischen Einwurf, dass ein jedes Individuum in sich ein ganzes Volk trage, dessen Stimmen es zu vereinen gelte.
Individuen sind kleine Götter. Ich weiß nicht, ob Sie bemerkt haben, dass hier so 300 Götter beisammen sitzen. Nicht wahr? Es ist sozusagen eine polytheistische Urversammlung geradezu.
Die erste Ausgabe des Fido Live Festivals bot neben allzu akademisch anmutenden Gegenwartsanalysen auch launige, unterhaltsame Gespräche, etwa darüber, dass der oft zitierte Meinungskorridor nicht mehr als eine verselbstständigte Gefühlsansteckung sei. Wenn jede noch so abseitige Meinung ihre Plattform findet, ist nicht die Meinungsfreiheit in Gefahr, sondern vielmehr der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Bereitschaft, dem Andersdenkenden zuzuhören.
Cornelius Wüllenkemper über die erste Ausgabe von Philo Live in Berlin. Mord, Totschlag, Kunst, Kommerz, Liebe, Leidenschaft. Das sind die Zutaten für eine Oper über den berühmten Bildhauer Benvenuto Cellini. Eine auch im wirklichen Leben schillernde Figur, der wegen Mordes tatsächlich und Fälschung angeklagt war und diverse Male seinen Wohnort wechseln musste, um Repressalien zu entgehen. Jenen Bildhauer stellt Hector Berlioz ins Zentrum seiner ersten Oper, die 1838 erstmals in Paris aufgeführt wird. Zunächst kein großer Erfolg. 1852 gibt es eine neue Fassung in Weimar und in dieser Form hatte das Werk auch gestern in Dresden Premiere. Die Handlung: drei Tage im Leben des Bildhauers Benvenuto Cellini. An diesen Tagen im römischen Karneval wird Cellini in Intrigen verwickelt, will er seine Geliebte überreden, mit ihm zu fliehen. Außerdem wird er noch zum Mörder und auf Geheiß des Papstes, da schafft er sein berühmtestes Werk, den Kopf des Perseus. Uwe Friedrich war für uns in Dresden dabei. Ich habe ihn gefragt, das klingt nach sehr viel Stoff in einer opulenten Oper, der geordnet werden will. Was macht die Regisseurin Barbora Horakova damit?
Sie legt noch eine weitere Handlung drüber, nämlich dieser Cellini, offenbar einer unserer Zeitgenossen, es spielt in der Gegenwart, dieser Cellini forscht in künstlicher Intelligenz. Wir haben einen riesigen, gespaltenen, technizistischen Kopf von Aida Leonor Guardia, der Bühnenbildnerin, und es gibt im Videodesign von Sergio Verde riesige Projektionen dahinter auf einem Rundhorizont. Das ist schon mal akustisch gar nicht unproblematisch in der großen Semperoper. Also dieser Kopf, der hin und her fährt und in dem dann auf Computern und auf Bildschirmen gearbeitet wird. Man weiß nicht so ganz genau, woran. Ganz zum Schluss wird es dann auch nochmal komplett inkonsistent, weil dann statt der Perseus-Statue ein kleiner Junge auf die Bühne kommt. Und man weiß nicht so genau, ist das jetzt ein genmanipuliertes Kind, ist es der neue Herrscher der Welt? Das wird alles überhaupt nicht erklärt und es gibt wahnsinnig viel Gewusel, das eher assoziativ sehr lose mit dem Stück verbunden ist. Die Kostüme stammen von Eva Butzkis, das ist alles sehr, sehr bunt, nicht so ganz geschmackvoll. Also man guckt auch nicht richtig gerne hin auf dieses Karnevalstreiben, in dem der Chor dann letzten Endes, wenn man mal genauer hinguckt, doch nur dasteht und ein bisschen hopst. Es kommen dann noch Tänzer dazu, die auch wenig Erhellendes beizutragen haben. Also ein riesiges Durcheinander.
Also die Geschichte wird nicht klarer.
Die Geschichte wird dadurch überhaupt nicht klarer, zumal ja eben Cellini hin und her gerissen ist zwischen seinem Künstlertum, zwischen seinem Machotum. Seine geliebte Teresa, die hat ja überhaupt nicht mitzureden. Die wird einfach verheiratet. Der Vater will sie mit jemand anderem verheiraten, als sie liebt. Man weiß auch nicht so genau, was oder wen sie in Cellini liebt, was Cellini in ihr sieht, wie er in diesem Macht- und Intrigengefüge eingebunden ist. Es ist ein Wahnsinnsdurcheinander. Ohne Konzentration.
Kommen wir mal zur Musik. Berlioz ist ja vor allem berühmt für seine originelle Orchesterbehandlung. Und kann das die Dresdner Staatskapelle?
Das können die auf jeden Fall. Da bin ich mir vollkommen sicher. Die haben ja gerade unter Christian Thielemann eine hinreißende Frau ohne Schatten gespielt. Mit allen Farben, die man sich nur wünschen kann. Mit einer wahnsinnigen Konzentration. Giampaolo Bisanti hat das dirigiert gestern Abend. Und den interessiert das einfach nicht. Der macht da viel, viel Lautstärke. Er dirigiert mitunter wirklich mit geballter Faust. Also nicht irgendwie metaphorisch von mir gemeint, sondern wirklich mit geballter Faust. Dann wird es natürlich richtig, richtig laut und wir können mal in so ein wuseliges Ensemble reinhören im römischen Karneval. Da hat man schon gehört, es geht sehr durcheinander. Besonders geordnet ist das auch in den Klängen nicht. Anton Rosicki ist dennoch ein wirklich guter Benvenuto Cellini, ein Tenor, der vieles mit Kraft löst, aber das macht er im Grunde schön. Teresa Tuli Takala, für mich die beste gesangliche Leistung des Abends. Sie singt wirkliche Linien, sie singt schön. Und nach der Pause im dritten Akt, da wird es dann auch gelegentlich mal leiser. Da kriegt man eine Ahnung davon, was das musikalisch hätte sein können von den Solisten, wenn der Dirigent ihnen den Raum gelassen hätte.
Diese Premiere, das ist ja die letzte in der Amtszeit des nach 6 Jahren scheidenden Intendanten Peter Theiler. Ist dieser Abend symptomatisch oder fällt seine persönliche Bilanz hoffentlich besser aus?
Ich hätte ihm wirklich einen schöneren Abschied gewünscht als diese Inszenierung, die weder szenisch noch musikalisch letztlich bestehen kann. Er hat das Haus gut durch die Corona-Zeit gebracht. Er hat einige wirklich tolle Abende ermöglicht. Mir ist eine tote Stadt sehr, sehr erinnerlich, die ein Fest war. Und es gab auch sonst einige sehr schöne wirklich Abende. Einige, die mir nicht so gelungen erschienen sind, aber beim Publikum trotzdem ankamen. Es gab einen Empfang gestern, wo eine der Honoratiorinnen Dresden sagte, sie fand es alles toll, auch wenn mancher Kritiker genörgelt habe. Und zu diesen Kritikern gehöre sicher auch ich. Aber nein, Peter Theiler hat das schon sehr ordentlich gemacht in den 6 Jahren.
Ein milder Uwe Friedrich, auch über die Aufführung von Hector Berlioz' Benvenuto Cellini an der Dresdner Semperoper. Noch bis 20 Uhr, da sind die Wahllokale in Frankreich geöffnet, in denen heute in einer ersten Runde über eine mögliche neue Zusammensetzung des Parlaments abgestimmt werden kann. Erste Einschätzungen sehen die Partei von Marine Le Pen vorn. Das Festival d'Avignon versteht sich als Ort der Résistance gegen den Rassemblement National. Es ist nach Worten seines Direktors Thiago Rodriguez demokratisch, populär, republikanisch, feministisch, ökologisch und antirassistisch. Und man solle unbedingt wählen gehen, um die Rechten zu verhindern, so Rodriguez. Auch die Eröffnung am gestrigen Abend hatte mehr als eine politische Botschaft zu verkünden. Avignon startete im Papstpalast mit Demon, der spanischen Performerin, Autorin, Regisseurin Angelica Liddell. Ebert Spreng war für uns vor Ort.
Die gewaltige Bühnenfläche im Ehrenhof des Papstpalastes ist mit einem leuchtend roten Belag ausgeschlagen. An der Fassade lehnen einige WC-Schüsseln, Pissoirs und Bidets. Dann kommt von der Seite ein Akteur in weißer päpstlicher Robe, geht zögernd und ratlos umher. In diesem stillen, unauffälligen Bild, mitten in der Trutzburg der Päpste aus dem 13. Jahrhundert, ist schon eine von Angelica Liddells Botschaften eingefangen. Der Mensch ist ohne den Hofstaat, ohne seine Geltungsrituale, ein Fremder im eigenen Haus, ein Würstchen, ein Nichts. Dann tritt die furiose spanische Performerin selbst auf, wäscht sich in der Bühnenmitte sehr sichtbar ihre Scham und schüttet das höchst profane Waschwasser auf die höchst heilige Papstpalastfassade. Eine Provokation, wie man sie von ihr kennt. Dann eine Beschimpfungsserie der beleidigten Künstlerin, aber nicht etwa über die Kirche. Sie zitiert aus Verrissen namhafter französischer Kritikerinnen und Kritiker. Wo bist du, Armel? Fragt Liddell mit maliziösem Entzücken. Die ehemalige Starkritikerin der Tageszeitung Figaro soll sich unwohl fühlen, vorgeführt vor amüsiertem Publikum. Die spanische Künstlerin will mit Kritik nicht umgehen. Sie beansprucht eine absolute, unhinterfragbare Autorität der Künstlerschaft. Wie Ingmar Bergman, den sie im zweiten Teil ihrer Performance ehrt, unterstützt von Schauspielerinnen und Schauspielern des schwedischen Nationaltheaters Dramaten, an dem Ingmar Bergman immer wieder inszenierte. Der war von der Beerdigung von Papst Johannes Paul II. Tief beeindruckt und hatte sich davon für die eigene Beisetzung inspirieren lassen, die er in einem detaillierten Szenario fixierte, das Liddell nun reenactet. Den Chorallauf der Beerdigung übertönt bald Hubschrauberlärm. Auch das Cellostück macht schnell ein lauter Warnton unhörbar. Wie ein Parasit legt sich der Weltlärm über das Sublime, das bei Liddell akustisch vor allem durch Johann Sebastian Bach vertreten ist, mit Takten aus der Toccata, aus der Erbarme-dich-Arie, aus dem Jesu-meine-Freude-Choral. Angelica Liddell inszeniert die Freude am Tod, den Moment des Übergangs, das Überwinden aller weltlichen Zwänge. als deren Schlimmsten geißelt sie den Sexualtrieb in einer kraftvollen Wutpredigt. Dämon ist eine Hommage an einen Künstler, an Ingmar Bergman, der die Bildwelten ihrer Jugend prägte. Es ist aber auch eine pseudoreligiöse Messe für die Sehnsucht nach einem Jenseits, für das die Künstlerin kein Heilsversprechen abgeben kann. Dämonen beherrschen auch die Familie des Thomas Sutpen, eines mythenumrankten Farmgründers und seiner von Inzestverdacht und Brudermord geprägten Familie, die in William Faulkners berühmtem Roman Absalom, Absalom gleich mehrere Erzähler zu ergründen suchen. In einer fünfstündigen Aufführung vermischt die Chefin des Genfer Theaters, Séverine Chavrier, die Romanhandlung mit Denkweisen ihres heutigen Ensembles. Der unentwegt lärmenden und geschwätzigen Inszenierung fehlen Momente der Ruhe, dynamische Wechsel. Verblüffend ist allerdings die Bildgewalt. Auf der mit Erdreich bedeckten Vorderbühne stehen zwei Autos, es wird getanzt und gekämpft. Auf der breiten Videoprojektionsfläche erscheinen Bilder aus dem Inneren von Sutpens Farm. Das Powerplay und der trashige Expressionismus erinnern an Frank Castors frühere Inszenierungen. Musikzitate aus der langen Geschichte Hollywoods sollen dabei eine historische Einfärbung schaffen. Die Zeit vor, während und nach dem amerikanischen Bürgerkrieg wird hier mit immer gleicher Ästhetik bebildert. Vom Fluch des Südens ist die Rede, von Rassismus. Das diverse Ensemble beglaubigt ihn im Powerplay, allerdings mit satirisch-dramatischen Gesichtern in Großaufnahmen. Nur ganz am Ende beendet eine Szene in einem Auto die laute Ratlosigkeit der Aufführung mit einem stillen, poetischen Moment. Such mal bei Google Maps einen Ort ohne Rassismus. Da müsste man hin, sagt der weiße Mann. Ja, aber ich kann nicht Auto fahren, sagt die schwarze Frau. Der Festivalauftakt in Avignon macht eines deutlich. Die Dämonen behalten vorerst die Macht über die Menschen auf der Bühne.
Ebert Sprenke über den Auftakt des Theaterfestivals in Avignon. Am Wochenende, da startete das Filmfest in München und gleich zum Auftakt, da gab es erstmal eine Übersicht, was den Frauenanteil anbelangt. Dazu jetzt mehr in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, der Bundesverband Regie stellte dort seinen Diversitätsbericht vor. Demzufolge wurden im deutschen Fernsehen im vergangenen Jahr rund 30% der fiktionalen Formate von Frauen inszeniert, was einen Zuwachs von rund 5% bedeutet. Im Streaming dagegen sind die Regisseurinnen nach wie vor unterrepräsentiert. Hier liegt der Frauenanteil noch immer unter 25%. Der ukrainische Autor Jewgeni Breger erzählt von Krieg, von Verwundbarkeit und wie man trotz Gewalterfahrungen die Menschlichkeit bewahrt. Und er formuliert Zweifel an der eigenen Kunst. Was kann Poesie im Krieg ausrichten? Das fragte er sich etwa in einer Rede im vergangenen Dezember.
Wie zynisch ist es, in Karosserien brennender Panzer Vogelskelette zu erkennen? Das Leben schlägt das Gedicht, sagt das Gedicht. Nein, wir sind ein und dasselbe, sagt das Leben. Ein und dieselbe. Nicht immer, sagt das Gedicht.
In seinem Lyrikband Frieden ohne Krieg ringt Breger mit der Sprache angesichts der Katastrophe in seiner Heimat. Für das poetische Kriegsjournal bekommt der in der Ukraine geborene und heute in Österreich lebende Dichter jetzt den mit 12.000 Euro dotierten Klopstockpreis. Man kann es ja noch nicht recht glauben, aber nach unglaublichen 51 Jahren soll nun tatsächlich in diesem Sommer eine Ära enden. Ballettdirektor und Choreograf John Neumeier verabschiedet sich als Intendant in Hamburg. Vor einem halben Jahrhundert war er der jüngste Ballettdirektor Deutschlands. Heute ist er mit 85 Jahren der dienstälteste Kompaniechef der Welt. Er hat zig Klassiker der Tanzgeschichte geschaffen, darunter Ballette wie Medea, Matthäus Passion und Nijinsky. Aber er glaubt immer noch.
Kreieren bedeutet, dass du sozusagen nackt bist. Du weißt nicht, wie es geht. Du weißt nicht, wie man es macht. Ich kann niemand sagen, wie man Choreografie macht.
Das ganze Gespräch mit John Neumeier gibt es in der DLF-Audiothek-App. Und wenn diese Kulturmeldungen enden, beginnt Neumeiers letzte Premiere beim Hamburg Ballett. Eine Uraufführung zur Musik von Franz Schubert, Richard Strauss und Simon & Garfunkel. Der Titel Epilog. Aber davor noch das, der US-amerikanische Komiker und Schauspieler Martin Mull ist tot. Er spielte etwa in Fernsehserien wie Roseanne oder Sabrina total verhext oder im Verkleidungsklassiker Mrs. Doubtfire an der Seite von Robin Williams, der da als 60-jähriges Kindermädchen auftritt. Jetzt ist Martin Mull im Alter von 80 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldung von und mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Auch dort ein Thema, die Wahlen in Frankreich. Am Mikrofon dieser Sendung Susanne Durwig und ich sage danke fürs Zuhören.